mit Barbara Bonnmann.
Einen wunderschönen guten Abend am heutigen Montag. Neuer Montagstreff, neues Thema, neuer altbekannter Gast hier bei uns im Studio. Ich begrüße heute ein weiteres Mal, einmal im Jahr habe ich das Vergnügen, dass er zu mir kommt. Dr. Elmar Teutsch, hallo.
Schönen guten Tag, fein, dass ich da bin. Ja. Ich habe dem Wetter getrotzt, Schneestürme, Sommergewitter, nichts kann mich davon abhalten, hierher zu kommen. Also danke für die Einladung.
Ganz gerne, ich freue mich. Dr. Teutsch ist für alle, die es vielleicht nicht wissen, ich glaube aber es gibt wenige im Land, die es nicht wissen, Psychologe, Psychotherapeut. Und wir haben uns heute ein spannendes Thema rausgesucht, dass wir wahrscheinlich auch nicht zur Gänze durcharbeiten werden. Es geht um Beziehung, um Partnerschaft. Wenn man das jetzt mal wirklich eng fasst und schaut, dann geht es eigentlich allen immer um die Partnerschaft, um die Liebesbeziehung, die möglichst ein Leben lang halten soll, die glücklich sein soll. Man ist verliebt und das soll auch so bleiben. Partnerschaft, Beziehung ist aber viel mehr. Die hat man nämlich letztendlich mit ganz, ganz vielen
mit
Menschen.
Mit allen Menschen. Mhm. Wir sind mit sehr, sehr vielen Menschen in Beziehung. Alle ringsherum sind in Beziehung mit uns. Ja. Auch wir zwei haben jetzt eine radiophonische Beziehung. Mhm. Und das Spannende daran ist, finde ich, dass wir Beziehungen als Lebensgrundlage haben. Mhm. Alles, was wir über uns selbst erfahren, über die Welt erfahren, erfahren wir immer aus unseren Beziehungen heraus und können das auch nur im Kontext unserer Beziehungen verstehen.
Ja, also allein durch Interaktion entsteht etwas in uns und wir erkennen auch was über uns.
Ja, und alleine wüssten wir gar nichts. Mhm. Beziehungen sind ein Spiegel, aber kein normaler Spiegel, der mich eins zu eins widerspiegelt, sondern der auf magische Weise Dinge herausfiltert, die ich selbst im Spiegel nicht sehen würde. Mhm. Und der Satz, warum meinen wir nur mit Beziehung nur Liebesbeziehung, den würde ich mir gerne noch ein bisschen aufheben und zum Punkt kommen, was sind denn überhaupt Beziehungen? Mhm. Und brauchen wir die wirklich? Denn das war ja ein starker Satz von mir zu sagen, alles, was wir erfahren, erfahren wir über die Beziehungen.
Mhm. Und solche Leute, die sich bewusst zurückziehen und sagen, ich möchte das nicht, die leben ja auch. Die Frage ist, wie leben die?
Mhm. Ja, da ist es interessant. Aber das können wir gleich ausprobieren. Für Hörerinnen und Hörer da draußen, die können da gleich gedanklich mitmachen. Mhm. Stellen Sie sich bitte vor, eine große Tafel, wie wir sie aus der Schule her kennen, und die Tafel ist leer. Und dann schreiben Sie in die Mitte hinein, gedanklich bitte nur, schreiben Sie in die Mitte hinein das Wort Ich. Das sind Sie. Dann schreiben Sie rundherum um dieses Ich, näher oder weiter weg, alle anderen Menschen, mit denen Sie ab und zu tun haben. Das können Verwandte sein, das kann der Partner sein, die Partnerin, die Kinder, die Nachbarn, berufliche Beziehungen. Schreiben Sie da alles rauf. Und machen Sie Pfeile von sich zu diesen Menschen und von diesen Menschen zu sich selber hin. Und wahrscheinlich brauchen Sie nicht 5 Minuten, bis wirklich die ganze große Schultafel vollgeschrieben ist. Mhm. Und wenn Sie sie voll haben, dann nehmen Sie ebenfalls den klassischen Schulwischlappen und fangen an, die Beziehungen wegzuwischen, von denen Sie glauben, eigentlich brauche ich die nicht oder eigentlich ist sie es nicht. Dann werden einige wegfallen, es sind immer noch viele, dann machen Sie sich ein bisschen Mut und sagen, ach, wen brauche ich schon, wischen die Nächsten weg und so wischen Sie weiter und weiter, bis die ganze Tafel leer ist und nur mehr das Ich oben steht. Mhm. Und dann haben Sie so ein schönes Bild vor Augen, was das bedeuten würde, wenn wirklich nur mehr Sie allein übrig bleiben und rings um Sie herum diese grenzenlose, erschütternde, erdrückende, leere Schwärze dieser Tafel. Mhm. Und irgendwo tief in unserem Herzen und in unserer Seele wissen wir das ja auch, dass die Beziehungen so wichtig sind. Und deshalb sehnen wir uns so nach Beziehungen, nach echten Beziehungen. Und sicher ist auch das der Grund dafür, dass wir solche Probleme mit ihnen haben. Aber wir an keiner Ebene muss uns ganz klar sein, wie viel auf dem Spiel steht. Und das macht uns nervös. Geil? Und auch selbstsichere oder kompetente, kommunikationskompetente Personen fangen an zu pfuschen, zu stolpern, weichen aus, zu bröseln und rufen irgendwann mal um Hilfe. So geht's nicht weiter. Denn tatsächlich hat uns Menschen nichts mehr Probleme bereitet, hat uns nichts mehr Schmerz verursacht, hat nichts mehr Leid geschaffen oder zu mehr Tragödien geführt. Und mit Tragödien denke ich jetzt wirklich auch an diese großen Schauspieltragödien.
Ja.
Also zu mehr Tragödien geführt als das, was ja eigentlich dazu da ist, uns die größte Freude zu bereiten, nämlich unsere Beziehungen miteinander. Mhm. Und ich denke, dass es so oft zu Enttäuschungen kommt, liegt ja nicht an unserer grundsätzlichen Beziehungsunfähigkeit. Im Gegenteil, wir Menschen sind, das wussten schon die alten Griechen, mit dem Wort Zoon Politikon zu beschreiben, nämlich ein politisches Wesen, also ein Gemeinschaftswesen. Wir haben die Möglichkeit, wir sind fähig zu Beziehungen, sondern eher an falschen und völlig unrealistischen Vorstellungen und Erwartungen, wie das sein sollte. Wie sollte eine Nachbarschaftsbeziehung ausschauen? Wie sollte eine partnerschaftliche Beziehung ausschauen? Wie sollte eine Beziehung in der Arbeit ausschauen? Sind wir auch doch eine große Familie, die gemeinsam dem Vater, ist gleich Firmenchef, gehorchen? ist das dann nur zur Weihnachtsfeier oder wie schaut's da aus?
Das heißt also, einer der Fehler, die wir machen, ist, dass wir uns von vornherein ein bestimmtes Bild machen, so soll es sein, ja. Und an diesem Bild messen wir und schauen gar nicht mehr, was ist denn jetzt
ganz
die Realität
genau.
Eigentlich.
Ja. Und das gilt in vielen Bereichen unseres Lebens, die optische Erscheinung, also das Äußere, das wird von Modemagazinen und zunehmend mehr Magazine sind so langsam im Aussterben, das Medium sind die elektronischen Medien, wie auch das Radio dazugehört, Internet-Stars, Sänger, die geben uns vor, wie man auszusehen, wie man sich zu benehmen hat, wie man zu sein hat und das sind unsere Vorbilder. Leider auch bei den Beziehungen, denn wenn wir die anschauen, dann sehen wir gerade bei diesen Stars doch meistens sehr, sehr wackelige Dinge.
Kurzlebige Sachen.
Meistens schon, Es gibt auch Ausnahmen, will ich gleich am Anfang schon mal was Positives sagen. Der Dustin Hoffmann, ein wirklich herausragender Schauspieler, der seit beinahe, würde ich sagen, seit Jahrhunderten, aber der seit Jahrzehnten mit seiner Frau zusammen ist, der hat so sinngemäß sowas gesagt, er ganz egal, also angefangen hat er so, ich weiß nicht, ob das, was uns verbindet, Liebe ist oder Seelengemeinschaft oder sonst irgendwas, das weiß ich nicht. Aber, sagt er, ich weiß, wenn ich 100 Jahre alt würde oder 120 oder egal wie alt, mir wäre die Zeit des Zusammenseins mit meiner Frau immer noch zu kurz. Das ist ein schönes, schöner Liebesbeweis.
Aber das ist ja trotzdem das, wonach wir uns alle sehnen, kommen mir vor. Selbst wenn die Stars uns jetzt vorleben, Kurzlebigkeit und Wechsel und alles sofort wieder hinschmeißen, wenn es problematisch wird. Trotzdem haben wir, glaube ich, alle in uns diese Sehnsucht nach Beständigkeit in unseren Beziehungen.
Die große Lebensliebe. Klingt übrigens sehr ähnlich wie Lebenslüge.
Ja, ich kann sagen.
Und hat auch miteinander zu tun. Gell? Unterscheiden wir jetzt einmal rein psychologisch die unterschiedlichen Verhaltensweisen zwischen in der Phase des Verliebtseins, also der Anfang. Dort ist alles anders. Die Schmetterlinge im Bauch, wir sind ja hormonell völlig anders getrimmt. Unser Realitätssinn leidet extrem darunter. Alles ist ein Abenteuer, alles ist sehr schön und wunderbar. Gut, dass es diese Phase gibt, sonst wäre das Kennenlernen schwierig heutzutage. Dann kommt aber eine andere Phase, so dieser Realitätsbezug wird allmählich wiederhergestellt und dann geht's los, oh, so hatte ich mir das nicht vorgestellt, in Wirklichkeit ist sie gar nicht anders. Und alles das, was wir vorher versucht haben, diese absolute Verschmelzung, die müssen wir versuchen in irgendeiner Form wieder auf ein realistisches Niveau zu bringen, sonst scheitert die Beziehung. Ein schönes Beispiel Zugfahrt, da sitzt ein Bärchen, ein junges Bärchen, egal ob die jetzt dann 16 sind oder 18 oder 21, die sind da ganz frisch verliebt.
Ja.
Die blättern gemeinsam in einer Illustrierten, blättern, also schauen beide da rein,
ja,
hören vom iPod gemeinsam Musik.
Ja.
Eine Hälfte des Kopfhörers hat er,
ja,
im Ohr. Das Gerät hält natürlich in der Hand, das ist Männersache, Technik. Und den anderen Kanal hat sie im Ohr. Das ist so die absolute Verschmelzung. Da muss man auch noch zusammenkuscheln und sich berühren.
Klar.
Und das alles ist sehr, sehr schön und wunderbar. Kann aber auf Dauer nicht funktionieren.
Mhm.
Denn irgendwann muss die nächste Phase kommen, dass ich aus der Verschmelzung wieder mein eigenes Ich entdecke.
Ja.
Und wenn ich das nicht schaffe, dann wird es schwierig.
Mhm.
Denn dann kommt die Enttäuschung.
Ja.
Wenn wir in Zahlen sprechen, ich bin ja so viel mit Seminaren unterwegs und da manchmal in Seminarhäusern, da gibt's diese Ehevorbereitungskurse,
ja,
heißen sie die.
Mhm.
Und dann sehe ich dort diese jungen Paare, die so voller Zuversicht, mhm, und Vertrauen da sich da in dieses Abenteuer stürzen. Dann denke ich mir, ja, jetzt rein statistisch hat rund die Hälfte von denen nicht die Chance, mhm, die nächsten 10 Jahre gemeinsam, mhm, zu verbringen.
Mhm. Was ja eine schrecklich hohe Zahl ist.
Ja, ja. Und nur circa 10% werden es schaffen, so 20 Jahre und mehr beieinander, mhm, zu bleiben.
Mhm.
Und ich denke, das ist eine spannende Frage, die wir uns sehr wohl heute anschauen können.
Ja.
Was macht den Unterschied aus zwischen Paaren, die sich irgendwann mal nach dem verflixten 7. Jahr, mhm, also irgendwann mal zwischen 5 und 10 Jahren trennen, und solchen Paaren, die dann schon mehr, 20 und mehr Jahre zusammen sind.
Mhm.
Und da gibt's einen wunderbaren Unterschied, an dem jeder von uns was lernen kann.
Ja. Den schauen wir uns dann gleich mal an. Wir machen jetzt eine Pause. Ich habe nämlich so einen Song, bei dem alles noch verliebt und rosarot und wir machen schon, alles zusammen. Ist zurzeit ganz aktuell. Revolver hält mit Ich lass für dich das Licht an. Tja, da haben wir sie. Die große erste Verliebtheit, würde ich mal sagen, wo noch jeder für den anderen alles tut, ohne das zu hinterfragen, alles auch toll findet und es ist wunderbar und wir sind einfach eins und uns immer einig. Aber so bleibt es nicht, kann es auch nicht bleiben. Dr. Elmar Teutsch ist heute mein Gast und er wird uns jetzt vielleicht mal erklären, warum das nicht so bleiben kann und wie man es dann trotzdem schafft, wirklich über Jahre hinweg eine, mhm, Beziehung zu führen, die funktioniert. Also das heißt, es geht ja mal um Funktionieren, weil das auch so ein wenig schönes Wort ist eigentlich.
Ja, aber ein wichtiges Wort, es muss tatsächlich so sein.
Mhm.
Dazu sprechen wir später noch ein bisschen darüber. Ja. Also, was unterscheidet Beziehungen, die sich dann nach relativ kurzer Zeit wieder trennen,
mhm,
also zwischen 5 und 10 Jahren, eben das, was man so nennt, das verflixte,
ja,
7. Jahr. Und solchen Beziehungen, die tatsächlich 20 und mehr Jahre zusammen sind.
Mhm.
Die Gemeinsamkeit ist, irgendwann mal, wenn die Verliebtheit vorbei ist, entdecken die Partner am anderen, hoppla, das ist nicht nur alles rosarot,
mhm,
dieser Mensch, dieser Mann, diese Frau hat auch negative Seiten.
Mhm.
Das entdecken beide.
Ja.
Ob das jetzt das angebrannte Schnitzel ist oder die zu wässrige Suppe oder die Haare.
Die Zahnpastatube.
Ganz richtig, richtig.
Mhm.
Oder der Klodeckel, der,
ja,
nicht so ist, wie er sein sollte. Oder die Haare im Waschbecken oder was auch immer. Das spielt keine Rolle, aber es gibt natürlich, mhm, ganz viele negative Seiten. Gott sei Dank,
mhm,
denn auch im Gegenlicht habe ich bis jetzt noch weder bei irgendeinem Klienten noch bei sonst einem Menschen irgend so was Ähnliches wie einen Heiligenschein,
ja,
gesehen. Und das ist gut so, denn wir sind ja Menschen,
mhm,
mit Vorteilen und mit Nachteilen. Also, beide, die kurzlebigen wie die langjährigen Beziehungen, entdecken irgendwann mal negative Seiten im Partner. Das ist bei beiden so.
Mhm.
Der Unterschied liegt in der Bewertung desselben.
Ja.
Ich kann nämlich hergehen und mich auf diese negativen Seiten konzentrieren.
Mhm.
Und dann sehe ich jede Menge.
Ja.
Also vom Äußeren, auch das ändert sich ja im Laufe, mhm, der Beziehung.
Mhm.
Auch 10 Jahre machen da schon einen großen Unterschied aus,
ja,
können machen. Das Haar wird lichter, die Rundungen etwas molliger, alles Mögliche,
mhm,
passiert. Also schon vom Äußeren. Und bei den Verhaltensweisen, was ich am Anfang vielleicht, wenn ich an dieses Bärchen im Zug denke, was ich am Anfang so süß gefunden habe, zum Beispiel, sie liest langsamer als ich und kann also die Seite, blättert sie später um, und das habe ich vielleicht damals so wunderbar gefunden, wie rührend. Das beginnt mich in kurzer Zeit zu nerven. Die Liste ließe sich unendlich lang fortsetzen. Es gibt tausend Dinge, die mich stören könnten am Partner und die sich dann in vielen Fällen auch tatsächlich stört. Und jetzt gibt es ein interessantes Phänomen. Je mehr ich meine Aufmerksamkeit auf diese negativen Dinge, die mich stören, hinlenke, desto mehr folgt meine Energie diesen negativen Dingen. Das heißt, ich wandere durchs Haus schon auf der inneren Suche, was alles mir nicht passt. Ob die jetzt schnarcht oder wenn es ein Mann ist, ob der Mann schnarcht oder die Frau am Morgen Mundgeruch hat oder was auch immer, ganz egal was es ist, es kommt in erschreckender Fülle zusammen. Und wie ein Adler, der da in der Luft kreist und sich die nächste Beute sucht, so kreist dann auch dieser Mensch, der über seiner Beziehung und sucht mit scharfem Auge, was alles nicht in Ordnung ist. Und das tut sich nicht nur summieren, sondern potenzieren. Und dann gibt es den Krach und diese grundsätzliche Unvereinbarkeit, was dann heißt, wir haben uns auseinandergelebt oder wir haben völlig andere Meinungen dazu.
Unüberbrückbare Differenzen.
Unüberbrückbar, ganz genau. Das wird immer schlimmer mit jedem negativen Punkt, den ich finde. Dann gibt es die Paare, die lange zusammen sind. Wie machen die das? Auch die sehen natürlich auch das Negative, ganz klar. Ich merke das ja. Die Töpfe sind nicht geputzt oder die Küche schaut nicht so aus, wie ich meine, dass sie ausschauen sollte und hunderttausend Dinge. Aber die Aufmerksamkeit geht nicht zu diesen Negativen hin, sondern die geht dorthin, was mir gut gefällt am Partner. Und das auf magische Weise wird ebenfalls immer mehr, immer schöner, immer perfekter. Und dann meine ich nicht die perfekte äußere Schönheit, sondern dieses tiefe, innige Vertrauen, diese Ruhe, diese Sicherheit eben und dieses Vertrauen, was dadurch entstehen kann. Und dann entdecke ich immer wieder neue Seiten am Partner oder an der Partnerin, wo ich sage, schau wie schön, oh wie glücklich darf ich sein, mit diesem Menschen zusammen sein zu dürfen. Ja, klar, er hat so manche Fehler, das ist nicht schlimm, jeder Mensch hat Fehler. Aber diese tollen Seiten, was bin ich für ein Glückspilz, mit diesem Menschen zusammen sein zu können. Und mit diesem Aspekt, da gibt es dann ganz tolle Chancen, wirklich länger zusammen sein zu können. Die unsere Aufmerksamkeit entscheidet, wohin unsere Energie fließt. Und wenn Sie sich vorstellen, wie Energie alles positiv oder negativ machen kann, dann können wir uns leicht vorstellen, wenn ich mich aufs Negative konzentriere, wie da dann die Teller fliegen, wie dann erbitterte Streitgespräche ablaufen. Und genauso kann ich mir vorstellen, wenn ich das Positive sehe, wie da auf einer Welle der gegenseitigen Zuneigung da alles so in die oberen Sphären der Liebe schwebt. Und das liegt an uns. Wir können das entscheiden. Das ist das Gute. Ich werde nicht so geboren. Ich kann es jederzeit entscheiden. Und das ist diese wunderbare Macht der positiven Psychologie. Es bezieht sich ja nicht nur auf die Beziehungen, sondern aus allem. Ich kann mich umschauen und sagen, welche sind die schrecklichen Punkte rings um mich herum, und dann sehe ich sie und dann kann ich mich furchtbar darüber ändern. Nicht, dass das etwas ändern würde. Das Wetter ist immer noch dasselbe. Wenn ich in der Autokolonne fahre und vor mir drei Feriengäste, die nicht vielleicht nicht so zielorientiert Kilometer zurücklegen, sondern die Landschaft genießen wollen, dann kann ich mich furchtbar darüber aufregen, dass ich länger brauche, um an mein Ziel zu kommen. Ändert das was? Gar nichts. Außer, dass mein Sterberisiko steigt wegen Herzinfarkt oder Unfallgefahr.
Hilfe.
Das heißt, es bezieht sich auf allen Bereichen des Lebens. Folglich auch auf die Beziehungen. Lange Pause, lange Frage.
Davon jetzt mal ab. Also das, was wir natürlich beobachten, was wir aufnehmen, was wir feststellen, das mag ich eigentlich gar nicht so, aber okay. Ja? Streit entsteht natürlich trotzdem. Und dann, glaube ich, kommt es ja auch auf die Qualität der Kommunikation an. Wie gehe ich mit dem Partner um? Wie gehe ich eine Kommunikation an? kann ich was lösen? Kann ich gemeinsam einen Weg finden? Oder ist das dann wirklich nur so ein Abladen?
Ja, auch das ist ein Wunschtraum, ein unerfüllbarer, dass alle Probleme lösbar sind. Das ist ein typischer Männerwunschtraum. Wir sind geboren und geschaffen, um Probleme zu lösen. Mhm. Gell? Wehe, wenn eine Frau ihrem Mann abends erzählt, dass sie irgendwelche Schwierigkeiten hatte im Laufe des Tages. Die möchte sie eigentlich nur erzählen und der Mann bräuchte nur zuhören. Mhm. Das ist nicht zu schaffen. Denn sofort entwirfst du Schlachtpläne, ja, da musst du das machen, dann machst du sowas und das nächste Mal tust du so und dann rufst du mich an und dann komme ich und schlag rein und so weiter. So werden ja dann Kriege geführt. Immer dann, wenn es mir darauf ankommt, Probleme wirklich zu lösen, dann bitte ich, sei realistisch, nicht alle Probleme kann ich lösen. Das Einzige, was ich sicher lösen kann, oder ändern kann, meinen Umgang mit den Situationen. Und das ist auch in der Beziehung. Natürlich gehört eine Streitkultur dazu. Wir haben oft bei unseren Paarberatungen im Institut Menschen, also Paare, die voller Stolz dann sagen, nein, wir haben noch nie gestritten. Das stimmt mich ein bisschen nachdenklich, denn das kann ja nur bedeuten, dass sie entweder vollkommen verkabelt sind miteinander, dass nur einer denkt und der andere tut, oder dass es einfach nicht wahr sein kann. Denn ein Streit, eine Auseinandersetzung muss ja sein. Ein schönes Beispiel dazu, ein hypothetisches, leicht überzeichnet. Stellen Sie sich bitte vor, der Mann steht im Schlafzimmer und wühlt in der Schublade rum, in der Kommode, hat ein paar Schubladen herausgezogen, dreht dann den Kopf in Richtung Küche, wo seiner Meinung nach das Weib hingehört und ruft mit lauter Stimme, Josephine, die schwarzen Socken, sind die nicht gewaschen? Was antwortet die Josephine? Wir wissen das natürlich nicht. Scheinbar gibt es ja noch einzelne Exemplare der weiblichen Wesen, die daraufhin antworten. Aber natürlich, Liebling, dritte Schublade, fünfte Reihe, hinten links, mein Schatz, kann sein. Die Mehrzahl allerdings wird nicht mehr so direkt antworten, wie sie das seit Jahrtausenden bewährt hatte, sondern wird vielleicht so irgendwas Kritisches anwenden und sei es auch nur zu sagen, schmeißt du deine Socken bitte nicht in den Brotkorb oder leg sie dir nicht unter das Kopfkissen, sondern gib sie in den Wäschekorb, dann werde ich sie dir auch waschen. Schon das ist schon eine leicht gezückte Antwort. Da liegt das Schwert schon blank und bis hin zu so dramatischen Aussagen, die Grundfeste der Beziehung in Frage stellen. Ja, mein Lieber, wer sagt denn, dass ich für die Wäsche zuständig bin? Du arbeitest, ich arbeite, wasch sie dir selber. Dann wirst du sie dort finden, wo du sie hinlegst. Spätestens bei solchen, also wir wissen nicht, was sie sagt.
Ja.
Aber was wir ganz, ganz sicher wissen, was der Mann antwortet. Der Mann antwortet, ja, Entschuldigung, ich habe ja bloß gefragt. Wenn man in diesem Haus nicht mal mehr fragen kann, dann ist besser, ich gehe. Raus, bums, Tür zu, im Gasthaus verstehen Sie mich besser. Kumpels, da gibt's keinen Streit. Die Wahrheit, das war keine Frage. Und die Frau hat es mit ihrem sensiblen Ohr ganz richtig gehört. So, er hat nicht gefragt. Er hat es verkleidet als Frage, aber mitgeschwungen ist da der Vorwurf. Aha, liebe Josephine, Vormittag weiße Kaffee trinken mit deinen Freundinnen, das ja, aber meine Socken waschen, nein. Oh, du schlimmes Weib, du.
Ja.
Und klar hat sie sich beklagt. Das heißt, Streitkultur gehört dazu. Und wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt meinen, möglicherweise, das wäre ein stark überspitztes Beispiel, dann habe ich eine ganz einfache Aufgabe für Sie da draußen. Stellen Sie sich vor, das können Sie beim nächsten Essen im Restaurant oder auch zu Hause ausprobieren, Sie sitzen mit Ihrem Partner oder mit Ihrer Partnerin am Tisch und so außerhalb Ihrer Armlänge, also vielleicht so 1,5 Meter entfernt vor Ihrem Partner, steht der Brotkorb am Tisch. Wie sagen Sie dann, wenn Sie diesen Brotkorb gerne hätten? Meistens höre ich dann Sätze auf diese Frage hin, Entschuldigung, könntest du mir nie den Brotkorb hertun? Na Moment, was heißt da? könntest du mir nie, hat der Partner die Arme in Gips. Mhm. Was heißt die Suggestion nie?
Ja.
Okay. Und wir versuchen das manchmal in Seminaren, probieren wir eigens so, bitte, Neustart, versuch das noch einmal. Mhm. Das Maximum, was herauskommt, kannst du mir bitte den Brotkorb geben? Aber das ist ja immer noch eine Frage, ob er kann. Mhm. Ich sehe ja mit meinen Augen, dass er kann.
Klar.
Und in Wirklichkeit meine ich ja nicht eine Frage, ob er kann, sondern eine Bitte, das zu tun. Folge heißt die Aufforderung nicht, kannst du mir bitte den Brotkorb geben, sondern
bitte
Luis oder Ludmilla, bitte gib mir den Brotkorb. Ja. Ich danke dir.
Ja.
Fertig. Mhm. Und schon das kriegen wir nicht über die Lippen, weil wir uns lieber mit 1000 Winkelzügen herum diskutieren und Kurven machen in der Kommunikation. Mhm. Und da denke ich, eine gute Streitkultur gehört dazu. Mhm. Gerade auch, um die Illusion zu vermeiden, wir könnten alles lösen und alles wäre Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Das ist nicht wahr. Das ist unrealistisch und gerade durch diese unrealistischen Überlegungen kriegen wir immer wieder Probleme.
Mhm.
Ich klein, nur ein Beispiel dazu, so richtig ein praktisches Beispiel. Das Unbewusste in uns, darüber hatten wir schon einmal in dieser Runde gesprochen, geht ja viele Wege. Die einfache Frage dazu lautet, wissen Sie, warum die Titanic oder Titanic, wenn Sie das lieber hören, gesunken ist? Seit Leonardo DiCaprio wissen wir das alle, sie fuhr auf einen Eisberg, ja. Aber wenn wir uns das jetzt bildlich vorstellen, der Eisberg ist da oben, sie fährt dran, ja, dann kriegt sie wohl eine Delle an den Bug, aber das ist ja kein Grund, unterzugehen. Erst wenn wir uns das länger überlegen, merken wir, na klar, der allergrößte Teil des Eisberges liegt unter Wasser und dort kann er ganz prima das ganze Schiff aufreißen.
Ja.
Und die ist unsinkbar geltende, wunderbar neue, schönste, luxuriöseste. Die Titanic ist untergegangen. Mhm. Innerhalb von 2 Stunden war sie weg, 4000 Meter im Atlantik unten. Und das ist ein schönes Beispiel für unser Unterbewusstes. Nur was wir sehen, glauben wir. Aber die Wahrheit ist, in uns drinnen, die wahren Entscheidungen werden von dort getroffen.
Mhm.
Und das ganz praktisches, konkretes Beispiel, wieder eine Szene, zu Hause, Abend, draußen ist es dunkel, Frau und Mann sitzen nebeneinander am Sofa und die Frau reibt sich so ein bisschen die Hände, schaut ihren Liebsten an und sagt dann, Schatz, kalt. Was macht ein richtiger Mann? Er steht auf, geht zum Thermostaten, schaut ihn auf, sagt, es hat 21 Grad, es ist nicht kalt.
Ja.
Ja, unterbewusst sind da vielleicht ganz andere Dinge gelaufen. Die haben wir braven Männer, technische Männer, nicht gehört.
Mhm.
Vielleicht wollte die Frau ganz was anderes sagen. Deswegen mein Tipp für die Frau, bitte sag, was du wirklich willst.
Mhm.
Und dann sag, wärm mir die Füße oder mach mir einen Tee oder rutsch näher her oder ich hatte einen harten Tag oder tu die Zeitung weg und sprich mit mir oder.
Mhm.
Also bitte sprich das aus, was du möchtest. Und für uns Männer gilt der Ratschlag, hör doch ein bisschen mehr hin, nicht nur mit den Ohren, versuch's mal mit dem Herzen, der kleine Prinz lässt grüßen, versuch's mal mit dem Herzen und schau mal, was könnte da jetzt wirklich gewünscht sein. Vielleicht magst du ja ein paar Angebote machen, oh Mann.
Da haben aber jetzt wahrscheinlich viele zu denken und sagen sich, oh je, noch viel Arbeit vor uns. Wir machen jetzt nochmal eine kleine Pause. Dann kann jeder auch nochmal so in sich horchen die nächsten Minuten lang, ob das eine oder andere Ware schon darunter war, was man heute hier so gehört hat. Und
wer will, kann sich vielleicht auch ein Blatt Papier schon herrichten
inzwischen
und einen Stift.
Ja.
Dann können wir nachher ein paar ganz praktische Fragen stellen.
Perfekt. Dr. Elmar Teutsch ist heute hier bei mir, Psychologe und Psychotherapeut. Und es hat vorhin geheißen, bitte mal Papier und Bleistift bereitlegen jetzt in der musikalischen Pause, denn Sie haben uns noch was Tolles mitgebracht.
Ein kleines Trainingsblatt,
das
helfen soll, Beziehungen wirklich langfristig aufzubauen. Und wenn Sie wirklich Papier und Bleistift haben, dann machen Sie sich einfach ein paar Stichpunkte. Viele Hilfen zu dem Thema finden Sie auf unserer Webseite telos-training.com. Einfach ein bisschen stöbern. Das Thema Beziehungen zieht sich immer wieder durch sehr, sehr viele unserer Artikel durch. Also wenn Sie bereit sind, dann fange ich an. Überlegen Sie sich oder nehmen Sie an, Sie haben sich diese Punkte schön aufgeschrieben, fotokopiert, ausgedruckt, wie auch immer. Dann kleben Sie die bitte in der Küche, auf dem Kühlschrank, wenn Sie alleine leben, also mit Partner, ohne Kinder und ohne Putzfrau, weil es niemandem was angeht.
Ja.
Und sonst legen Sie sie in die Nachttischschublade, wo hoffentlich niemand hineinschaut. Dazu gehört ein roter und ein grüner Filzstift. Und das Ganze machen Sie mal zwei, einmal für sich selbst und einmal für Ihren Partner. Und immer dann, wenn Sie die Frage, die ich Ihnen da vorlesen kann, mit Ja beantworten, grüner Stift, wenn Sie sie mit Nein beantworten, roter Stift, wenn sie unbeantwortbar ist, weil sie das nicht betrifft, einfach durchstreichen. Das machen Sie täglich. Ganze Woche lang, dann haben Sie 6 Blätter, na 7, Sonntag ist kein Sonntag, und nächste Woche wieder und so weiter. Und dann können Sie die Blätter anschauen und dann mal sehen, sind wir eher im grünen Bereich oder blinkt da viel Rotes? Denn das können Sie ganz, ganz einfach ändern. Alle Fragen, die ich Ihnen jetzt vorlesen werde, beziehen sich auf ja wirklich lapidare, grundsätzliche, einfache, selbstverständliche Dinge. Aber Sie werden sehen, in der Gesamtheit schaut es dann doch so aus, dass sie nicht logisch sind. Mhm. Also, ich beginne. Haben Sie Ihren Partner heute Morgen freundlich begrüßt und oder berührt und oder angelächelt? Und oder geküsst? Haben Sie gefragt heute Morgen, wie Ihr Partner geschlafen hat? Sind Sie auf sein Bedürfnis zu reden oder auch zu schweigen eingegangen? Haben Sie sich beim Frühstück hinter einer Zeitung oder sonst irgendwie verschanzt? Haben Sie Ihren Partner beim morgendlichen Abschied dann einen guten oder schönen oder freudigen Tag gewünscht? Haben Sie zusammen gegessen, mittags und oder abends? Haben Sie ein Kompliment wegen des Essens gemacht? Wenn Sie sich nicht sehen konnten im Laufe des Tages, haben Sie Ihren Partner angerufen? Haben Sie Ihren Partner gefragt, wie es ihm geht? Hatte Ihr Partner die Möglichkeit, bei Ihnen ein Problem loszuwerden? Haben Sie heute die Pflichten, die Sie mit Ihrem Partner verabredet haben, erfüllt? Haben Sie sich beim Wiedersehen gefreut? Haben Sie Anerkennung ausgedrückt über das, was Ihr Partner geleistet hat? Haben Sie ihm Gelegenheit gegeben, über ihn wichtige Dinge zu besprechen? Haben Sie Fürsorglichkeit gezeigt? Haben Sie auf einen Machtanspruch gegenüber Ihrem Partner verzichtet? Haben Sie den Wunsch Ihres Partners nach gemeinsamer Freizeit erfüllt? Haben Sie den Wunsch oder vielleicht auch das Bedürfnis Ihres Partners nach Zärtlichkeit befriedigt? Haben Sie das Bedürfnis Ihres Partners nach Sexualität erfüllen können? Hätte Ihnen etwas gefehlt, wenn Ihr Partner nicht da gewesen wäre? Das waren jetzt ein paar ganz einfache Fragen. Mhm. Und ich vermute, dass vielen von Ihnen beim Zuhören der erste Gedanke gekommen ist, das hat er nicht getan, das hat sie nicht getan, das hat er nicht getan.
Ja.
Berechtigt, natürlich. Wir spüren unsere eigenen Bedürfnisse, spüren wir einfach stärker. Die gute Nachricht, Sie drucken das Ganze noch einmal aus, formulieren es minimal um, und beantworten dann auch, ob Ihr Partner Ihnen gegenüber das getan hat. Aber beginnen bitte unbedingt immer zuerst, ob Sie es getan haben. Unseren Partner können wir nicht ändern, unsere Partnerin. Wir selbst können damit beginnen. Das sind einfache Fragen, die können Sie beliebig erweitern. Immer mit dem Prinzip, Ich kann das Schlechte sehen oder ich kann das Gute sehen. Ja. Mhm. Und weil wir von Sehen sprechen, Sie werden sehen, es geht tatsächlich besser, wenn Sie so allgemeine, ganz, ganz einfache, ja fast lapidare Dinge einhalten.
Jetzt gehen wir ja noch von Fällen aus, in denen wir eigentlich gut dastehen und gut klarkommen. Es gibt aber auch genügend Personen, die immer wieder in die gleichen, ich nenne es jetzt mal Beziehungsfallen, stolpern, beziehungsweise denen es immer wieder schlecht geht und die irgendwann auch wirklich die Hoffnung aufgeben, die verzweifeln, denen es wirklich schlecht geht. Ja. Denen ist es natürlich ein guter Rat, auch wirklich Hilfe anzunehmen, oder? Weil bitte, es gibt genug Leute, die wirklich daran zugrunde gehen können auch.
Bitte. Das Schlimmste ist ja die Einsamkeit. Hm. Wenn wir keine Beziehung haben und auch alle anderen Beziehungen abschließen, dann vereinsamen wir und da passieren ganz seltsame Dinge. Wir entwickeln uns ja, das ist eine Art geistige Inzucht, wenn es keinen Austausch mehr gibt. Mhm. Bitte um Hilfe holen und zwar rechtzeitig. Je früher, desto besser. Mhm. Es gibt so viele Stellen, an die sich Hilfesuchende wenden können. Mhm. Wirklich viele Stellen. Mhm. Also tut's das bitte. Typisches Beispiel ist ja auch dort Unterschied zwischen Mann und Frau. Wenn bei uns in den Therapieräumen Menschen sitzen mit einer Paarfrage, mit einer Beziehungsfrage, und das ist eine Frau, und dann unsere ersten Fragen lauten normalerweise, warum sind Sie hier? Und dann bekommen wir zur Antwort, ja, ich bin da, mir scheint, mit unserer Beziehung stimmt's nicht mehr so richtig und wir sind nicht so ganz zufrieden und ich möchte was ändern. Dann hat diese Frau gute Chancen, tatsächlich noch etwas zu ändern. Denn die Beziehung lebt noch und sie hat so die ersten Gefühle, hoppla, ich möchte das Ruder da jetzt wieder in die richtige Richtung bringen oder die Segel so setzen, dass wir an unser Ziel kommen und nicht auf irgendwelchen Klippen scheitern. Gut. Wenn ein Mann mit einer Beziehungsfrage da sitzt, was schon einmal seltener ist, die kommen meistens mit ganz anderen Fragen. Wenn ein Mann mit einer Beziehungsfrage da sitzt, dann auf die Frage, warum sind Sie hier, kommt, es ist nicht zu lachen, auch wenn ich jetzt schmunzle, kommt in vielen Fällen zur Antwort, müsst die Frau durch. Und auf die Frage, ja, warum denn? Keine Ahnung. Ein guter Zahnarzt bohrt natürlich, ein guter Therapeut versucht auch weiter zu fragen und dann nach einigem Bohren kommt halt heraus, naja, sie hat schon manchmal gemeckert. Herr Doktor, Sie wissen ja, wie die Frauen sind, da gibt's immer was zu meckern, aber sie hat sich immer wieder beruhigt. Ja, und das ist ein Trugschluss. Immer wieder beruhigt heißt nicht, das Problem ist gelöst oder wir haben eine Lösung, eine gemeinsame Lösung, eine Richtung gefunden. Das heißt nur, dass es vielleicht aufgegeben hat und wir Männer merken das erst, wenn wir nach Hause kommen und kein Licht brennt, kein Essen auf dem Tisch ist, wenn es still ist, wenn es kalt ist und dann merken wir, aha, hoppla. Und die zahllosen Witze, die es gibt, wenn die Frau endlich weg ist, das sind eben Witze mit einem wahren Kern, aber der hat sich pervertiert ins Umgekehrte. Und der wahre Kern ist Elend und nicht Freude.
Ihr bietet bei euch, bei der Telos, ein Seminar an, eine Jahresgruppe. Da möchte ich jetzt mal drauf zu sprechen kommen, weil ich finde, das ist ein sehr guter Weg, nicht nur wenn es um Beziehungen geht, sondern auch um anderes. Jahresgruppe Veränderung nennt sich das Ganze.
Die gibt es seit 19 Jahren. Immer Jahresgruppe mit jährlich wechselnden Teilnehmern. Und da geht's um Themen, die uns alle berühren. Da geht's um Menschen, die an einem Punkt in ihrem Leben stehen, wo sie sagen, so kann es nicht weitergehen. Ob das die Beziehung ist oder irgendeine andere Situation, spielt keine Rolle. Ob das ein selbst auferlegter Wunsch ist, ich mag nicht mehr, oder ob das schicksalshaft von außen kommt, irgendein Ereignis, das mich zwingt, das kann ein Todesfall sein, der Verlust einer Arbeit oder sowas, das ändert nichts daran, dass ich reagieren muss. Denn so diese Flucht ins Äußere, Übersiedelung, schnelle Trennung, in eine andere Stadt ziehen, einen anderen Beruf vergreifen und so weiter, da ist das großes Risiko, dass ich dann nach einigen Jahren wieder an derselben Stelle stehe und auch der neue Chef, merke ich, hat Fehler. Das heißt, unser Ansatz ist, vielmehr die Frage, was muss und was kann ich in mir verändern, gerade damit ich nicht nach einigen Jahren wieder an derselben Stelle stehe. Und das sind wirklich ganz großartige Dinge, die da passieren können, weil wir ja immer jeweils ein ganzes Jahr zusammen sind. Und im Zuge dieser vielen, vielen Jahre, die wir das schon machen, hat sich auch die Veränderung natürlich immer wieder verändert. Wie die Zigeuner sind wir herumgezogen und sind jetzt in Bozen bei uns im Institut direkt. Ja. Und das sind dann einfach eine Reihe von Treffen, so alle 1 bis 1,5 Monate. Ja. Im Sommer gibt es ein bisschen eine Pause, dass jeder in Urlaub fahren kann. Mhm. Und da wird schon sehr, sehr intensiv gearbeitet. Mhm. Zum einen direkt natürlich auch dort in der Runde. Und dann zum anderen, weil wir eigene Intervisionsgruppen haben, das heißt, ein kleiner Teil dieser Menschen, die wählen sich das selbst aus, treffen sich auch während der Treffen und besprechen ihre Dinge. Es gibt Hausaufgaben dazu, das klingt so nach Schule, aber die Wahrheit ist, das sind einfach ganz tiefe innere Dinge, mit denen sich jeder beschäftigen kann. Logischerweise immer mit dem Ziel, ich will wirklich etwas verändern. Ja. Und für mich ist das so eine Art Schutzimpfung. Denn wenn ich wirklich dran gehe und da dabei bleibe, dann das gibt es nicht, dass ich ein Jahr lang das mitmache und am Ende der gleiche Mensch bin wie vorher. Das gibt es nicht. Denn durch diese Gruppenstruktur, durch die intensive Arbeit, durch den Austausch mit anderen Menschen, erreiche ich ja genau das, was für uns Menschen es notwendig ist, nämlich in Beziehung sein. Und dadurch können wir uns, wie wir eingangs schon gehört hatten, können wir uns andere und uns selbst erfahren, kennenlernen und daran wachsen. Das ist das Ziel.
Wann beginnt die nächste Jahresgruppe?
Samstag, 22. März.
Gibt es denn da noch ein paar Plätze, die man
vergeben
könnte?
Paare, da muss ich gleich dazu sagen, wenn sich ein Paar anmelden will, dann braucht es vorher ein Gespräch mit mir oder mit unserer Institutsleiterin, der Frau Dr. Gasser, denn wir müssen sicherstellen, dass das gut geht. Normalerweise empfehlen wir, kommt es bitte einzeln. Ja, eindeutig.
Aber ihr habt noch ein bisschen
Plätze,
also
gibt's
wenn noch,
jemand,
weil es ist kurz davor, also wenn muss man sich aber jetzt beeilen.
Dann, ja, oder? Allerdings.
Wie und wo meldet man sich an?
Telefonisch bei Telos. Wer einen Internetzugang hat, einfach Telos schauen. Oder telefonisch 0471 30 15 77.
Ja. Also nicht sich hinsetzen und sagen, das ist mein Schicksal, mir geht's schlecht, sondern sagen, okay, ich nehme das in die Hand. Ich mache das auch in einer Gruppe, die mir hilft, die vor ähnlichen Herausforderungen steht, jeder einzelne Teilnehmer und gemeinsam schaffen wir das.
Das ist eine bewährte Methode, ist kein Experiment. Seit 19 Jahren, hunderte von Menschen, sie können nachlesen auf unseren Webseiten, was da alles drin ist.
Ja.
Die Begeisterten, was Zuschriften klingt so lächerlich, aber das sind wirklich die Teilnehmerstimmen, einfach durchlesen. Jeder kommt hin und sagt, nein, bei mir ist chancenlos, jeder. Und die Wahrheit zeigt, oh ja, jeder kann zufrieden und glücklich werden.
Ja. Dr. Elmar Teutsch, ich freue mich, dass du wieder bei uns warst.
Danke dir für die Einladung.
Für eine sehr anregende Stunde hier. Ich glaube, wir haben alle wieder viel gelernt heute. Und wie gesagt, den Weg haben wir jetzt auch noch aufgezeigt, den man gehen kann, wenn es einem nicht gut geht gerade. Auf keinen Fall den Kopf in den Sand stecken. Ganz, ganz wichtig. Vielen Dank und ich hoffe, nächstes Jahr darf ich dich wieder einladen.
Sehr gerne.
Euch da draußen einen schönen Abend und vielleicht jetzt mal gerade gucken, habe ich meinem Partner heute Abend schon was Nettes gesagt?